Es geht also heute um die Erwartung. Und ich habe das Thema für die Predigt ein klein bisschen abgeändert und habe das genannt, er wartet oder erwartet. Das kann man jetzt lesen, wie man will. Auf jeden Fall geht es ums Warten. Das ist heute der erste Teil. Nächsten Sonntag gibt es noch einen zweiten Teil zum gleichen Thema. Ich habe gelesen, wir Mitteleuropäer warten in unserem Leben im Durchschnitt 80 Jahre, wenn man das annimmt, 374 Tage im ganzen Leben Wartezeit. Wenn man das runterrechnet, sind das etwa 20 Minuten pro Tag. Und ich glaube, es kann hinkommen. Wir warten nämlich an verschiedenen Stellen, auf dem Bahnhof, an roten Ampeln, beim Arzt, an der Kasse, auf andere Menschen. Und wenn das Internet langsam ist, muss man vielleicht auch hin und wieder mal einen Moment warten. Alles zusammengerechnet kommen, glaube ich, schnell 20 Minuten am Tag zusammen, aufs Leben gerechnet über ein Jahr. Nun empfinden wir Wartezeiten ganz unterschiedlich, oft aber eher unnötig. Manchmal vielleicht nervig. Und so ein typisches Bild fürs Warten ist so Menschen mit dem Handy in der Hand, oder? Man hat so das Gefühl, ich muss jetzt warten, ich muss die Zeit sinnvoll nutzen, das ist jetzt verschwendete Zeit, also Handy raus. Und ob das dann sinnvoller ist, ich weiß es nicht. Aber zumindest ist das jetzt so ein typisches Bild, was wir überall sehen. Dabei sind so Wartezeiten im Alltag gar nicht schlecht. Im Gegenteil, die sind sogar recht gut und notwendig für unser Gehirn. Unser Gehirn braucht hin und wieder mal eine Pause, um Sachen zu reflektieren oder so. Und wenn man diese Wartezeiten dann gleich überbrückt mit neuen Inputs und so, dann ist es gar nicht so gut. Also eigentlich dürfte man dankbar sein für die Momente im Alltag, wo man auf irgendwas warten muss, kann man sagen, hey, cool, mein Gehirn darf sich entspannen, ich lebe länger oder keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, oder wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, bin ja in der DDR aufgewachsen, und da gab es so manche alltägliche Produkte manchmal einfach nicht. Also so die Grundnahrungsmittel, die gab es schon. Aber so irgendwelche spezielleren Sachen, die gab es manchmal einfach nicht. Zum Beispiel Bananen. Die mussten importiert werden und dann gab es nicht immer Bananen. Und wenn es dann mal welche gab, dann gab es eine ganze Reihe von Menschen. Oder Bettwäsche, das war auch so ein Produkt. Das gab es einfach oft nicht. Und das Interessante war, wenn man dann die Straße lang gelaufen ist und hat da so eine Menschenschlange gesehen vor irgendeinem Geschäft, dann hat man sich einfach angestellt. Man wusste gar nicht, was es gibt, aber es war egal, anstellen. So. Und dann hat man erstmal gefragt, was gibt's denn da vorne? Ah, da gibt's Bettwäsche. Ah, so wunderbar. Ich brauche zwar keine, aber ich kann vielleicht damit handeln. Kann mit jemandem tauschen gegen Bananen oder so. Und dann war man auch glücklich. Und ich glaube, dass diese Warteschlangen recht gesund waren. Man hat nämlich ist schnell mit Menschen in Kontakt gekommen. Man hat irgendwie im gleichen Boot gesessen. Es ging allen gleich. Es hat jeder Herausforderungen gehabt mit den Sachen, die es eben nicht gab. Und man hat gelacht, man hat Spaß gehabt. Und es gab Pausen fürs Gehirn. Nun haben wir Adventszeit und Advent hat auch mit Warten zu tun. Wir warten auf Weihnachten, die Kinder warten jetzt schon auf Geschenke, aber Advent ist eigentlich das Warten auf Jesus. Weil er nämlich gesagt hat, wartet, ich komme wieder. Und um dieses Ereignis ein bisschen deutlicher zu machen, wie das sein wird, wenn er kommt, deswegen hat Jesus das in einem Gleichnis verpackt. Und Marian hat es uns schon vorgelesen und manche kennen das wahrscheinlich in- und auswendig, weil es ist eine recht bekannte Geschichte. Aber wir wollen uns heute Morgen genau dieses Gleichnis ein bisschen genauer ansehen, auch wenn es schon recht bekannt ist. In dieser Geschichte, die Jesus da erzählt, wird uns eine ganz, sagen wir mal, ganz typisch jüdische Hochzeit der damaligen Zeit erzählt. Es war also völlig normal, dass die Braut in ihrem elterlichen Haus gewartet hat auf den Bräutigam. Und sie war nicht alleine, sie hatte Brautjungfrauen, die waren mit dabei, oder Jungfern, wie man auch die nennt, so als Gesellschaft leisten, dass sie nicht alleine ist. Und der Bräutigam, der kam dann entweder aus einem anderen Dorf oder aus einem anderen Haus, kam dann zu der Braut und hat sie mitgenommen, samt den Brautjungfrauen und so. Der war selber auch nicht alleine, der hat Kollegen dabei gehabt und Verwandte und Freunde. Und dann sind sie zum Bräutigam in sein Haus und dort gab es das große Hochzeitsfest. Und es war also völlig normal, dass man an so einem Hochzeitsfest warten musste. Durch die Hitze im Orient hat man sowieso erst gegen Abend gefeiert. Als es dann langsam dämmerig wurde oder dunkel, dann ging es los. Und nun ist da also diese Braut und hat sogar 10 Brautjungfrauen um sich herum und sie warten und warten und warten. Wie gesagt, das hat dazugehört, das war nicht ungewöhnlich. Aber wie so die Stunden um Stunden vergehen, wird es den Frauen wahrscheinlich doch etwas langweilig. Damals gab es noch kein Handy und offensichtlich ist den Frauen auch der Gesprächsstoff ausgegangen. Und das will ja was heißen bei 10 Frauen, gell? Und auf jeden Fall sind sie alle müde geworden und sind eingeschlafen. Und plötzlich um Mitternacht, da geht's los, lautes Rufen, der Bräutigam kommt. Und jetzt sind sie alle wach. Gell? Jeder macht da an ihren Öllampen rum. Das war ja so, die hatten damals so kleine Öllämpchen. Da hat nicht viel Öl reingepasst, also wenig Volumen. Es war klar, man muss noch ein Reservefläschchen oder so dabei haben, um dann aufzufüllen, weil es hält nicht lange. Die einen haben daran gedacht, die anderen nicht. Und die anderen, die eben ihr Öl vergessen haben oder nicht so weit gedacht haben, die hatten jetzt Startschwierigkeiten. Es war nur das Problem, es gab eine Bedingung, um mit dem Bräutigam dann mitzugehen, nämlich es mussten alle brennende Lampen haben. Okay. Nun, denke ich zurück an eine Situation, in der ich auch mal während einer Hochzeit warten musste. Und das war ein Kollege von mir, ein Freund, da saßen wir in der Kirche, die Glocken haben gebimmelt, da stand aber der Bräutigam schon bereit und alle haben auf die Braut gewartet. Und sie kam einfach nicht. Und die Glocken waren aus. Und die Braut war nicht da. Und dann ist das so ein ganz komisches Gefühl. Keiner weiß, was ist jetzt? Kommt sie überhaupt? Kommt sie später? Ist was passiert? Plötzlich stellt sich einer vorne hin und sagt, ja, wir können alle noch mal aus der Kirche rausgehen, noch mal ein bisschen spazieren gehen. Die Braut kommt später. Okay, haben wir auch gemacht, alle noch mal raus und so. Irgendwann kam sie dann doch wieder, also sind alle wieder rein und dann kam die Braut auch. Es hat nicht so lange gedauert, vielleicht eine Viertelstunde. Sie hat irgendwie beim Anziehen von ihrem Brautkleid ist da irgendwas zerrissen und dann mussten sie es schnell nähen und so. Kann ja passieren. Hier war es umgekehrt. Da haben alle auf den Bräutigam gewartet, aber nicht nur eine Viertelstunde, sondern bis um Mitternacht. Und das war echt ungewöhnlich. Und wie jetzt die fünf Jungfrauen da merken, ihr Öl ist leer und sie sind eigentlich nicht bereit, sie wollen jetzt gerne mitgehen, es ist jetzt endlich soweit, haben sie ein Problem. Jetzt haben Ausleger in der Vergangenheit öfters darüber nachgedacht, was bedeutet denn eigentlich dieses Öl? Jesus erzählt das ja als Gleichnis, gell? Er will ja damit irgendwas sagen. Und hat mir überlegt, ist das vielleicht der Heilige Geist? Aber kann das sein, dass der Heilige Geist weniger wird, wenn man müde wird, dass er weggeht? Kann man den Heiligen Geist verlieren, wenn man ihn einmal bekommen hat? Weil, wenn man so an Epheser 1 denken, da heißt es, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist nicht ganz eindeutig, was es genau bedeutet, da dieses Öl. Von daher muss man das ein bisschen stehen lassen. Aber eine Sache ist sehr eindeutig, was Jesus insgesamt mit dem Gleichnis sagen will. Er will nämlich sagen, Leute, seid bereit, wenn ich komme. Seid wachsam. Ich werde wiederkommen. Und jetzt die Frage, was bedeutet das eigentlich genau? Die Herausforderung ist, Jesus hat das vor rund 2000 Jahren gesagt. Und bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Und schon die ersten Christen, kurz nachdem Jesus weg war von der Erde, haben damit gerechnet, jetzt bald kommt er. Das kann man in den Briefen auch in der Bibel sehen. Hin und wieder gibt es ja so Andeutungen, ja, sie haben damit gerechnet, es ist demnächst. Und über die Jahrhunderte hinweg haben immer wieder Christen gedacht, wenn irgendwelche speziellen Ereignisse in dieser Welt passiert sind, jetzt ist es soweit. Große Kriege, Naturkatastrophen, jetzt ist das Ende da, Jesus kommt. Es gab sogar Leute, die haben versucht, die Wiederkunft von Jesus zu berechnen. Bis jetzt hat keiner von denen recht gehabt. Und jetzt wäre aber die Schlussfolgerung falsch, zu sagen, okay, 2000 Jahre ist jetzt Jesus noch nicht gekommen, dann wird er auch die nächsten 200 Jahre auch nicht kommen. Genau das will Jesus eben nicht sagen damit, sondern er sagt, wartet und seid bereit. Und mir ist bei diesem Gleichnis was aufgefallen, nämlich die Jungfrauen da, die sitzen also da und warten und es ist klar, sie müssen warten, das hat dazugehört, aber dass der Bräutigam dann erst um Mitternacht so spät kommt, damit hat keiner gerechnet. Aber er kommt. Und vielleicht gibt es auch eine Parallele zur Gegenwart. Alle Christen warten, seitdem Jesus das gesagt hat. Aber keiner hat bisher damit gerechnet, dass es so lange dauert. Aber Jesus wird kommen. Der Bräutigam ist auch gekommen. Halt erst um Mitternacht. Ich weiß nicht, wann Mitternacht ist. Aber ich glaube, wenn er das gesagt hat, dass er kommt, dann wird er kommen. Und genau deswegen ist es wichtig, das im Blick zu haben und wirklich auf ihn zu warten. So, und jetzt ist die nächste Sache, das Warten selber. Es gibt einen Unterschied zwischen erwarten und zwischen abwarten. Hat jemand eine Idee, was der Unterschied ist? Erwarten ist was Aktives. Wenn ich damit rechne, dass das Ereignis oder dass die Person kommt oder dass sie vielleicht bald kommt, Und vielleicht nutze ich auch die Wartezeit, wenn ich weiß, das wird bald passieren, nutze irgendwie die Zeit sinnvoll. Also mal angenommen, ich weiß, in 2 Tagen bekomme ich Besuch. Und dann nutze ich die Zeit und räume vielleicht mal meine Wohnung auf. Macht sich ja mal ganz gut, wenn man Besuch kriegt, dass man mal aufräumt. Aber das heißt erwarten. Ich weiß, da kommt eine Person und ich bereite mich jetzt darauf vor. Das andere ist das Abwarten. Das ist eher passiv. Das ist etwas so wie, ich mache erstmal nichts und sehe mal, was passiert. Es gibt ja diesen Spruch, abwarten und Tee trinken. Gell? Das ist so, naja, wir werden mal sehen, was kommt. Aber genau das sagt Jesus nicht, sondern er sagt, seid bereit. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns, heute im Jahr 2025? Seid bereit. Ich muss nicht ständig an die Wiederkunft von Jesus denken. Muss ich nicht. Aber ich glaube, es ist gut, das im Hinterkopf zu haben. Ich kann ganz normal meinen alltäglichen Dingen nachgehen, gehe in die Schule, zum Studium, auf Arbeit oder sonst, was ich so habe. Aber ich vergesse nicht, es wird mal so sein, dass er kommt. Und ich glaube, das ist so eine bestimmte Haltung, mit der ich unterwegs sein kann, mit der ich durchs Leben gehe. Weil ich weiß, es wird irgendwann mal ein Ende geben. Also entweder mein persönliches Ende, da sind wir uns ja alle einig, dass wir irgendwann mal von dieser Erde gehen werden, früher oder später, oder Jesus kommt. Aber ein Ende gibt es für jeden von uns. Und ich glaube, das ist gut, sich das hin und wieder bewusst zu machen. Eben, man muss nicht jeden Tag dran denken. Aber doch diese Haltung, ich will nicht einfach so in den Tag reinleben, sondern ich will vorbereitet sein auf mein Ende, wie genau das ist, sein wird. Mein Ende wird kommen. Oder das ganze Ende, wenn Jesus kommt. Es gibt natürlich manche Christen, die geraten dann irgendwie ein bisschen in Panik, wenn sie darüber nachdenken, dass Jesus vielleicht heute Nacht kommen könnte. Oder nächste Woche. Und denken, oh, was jetzt schon und so. Und eigentlich habe ich noch so viel vor oder ich bin jetzt noch gar nicht bereit und so. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass ich bereit bin, dass ich vorbereitet bin. Und das bin ich, wenn ich Frieden mit Gott habe, wenn ich mit ihm versöhnt bin, wenn ich weiß, mein Leben, das liegt in seiner Hand. Und wenn ich das weiß, ich bin sein Kind, ich bin bei ihm aufgehoben. Und zwischen ihm und mir, da sind die Dinge geklärt. Dann kann ich ganz entspannt sein. Kann ich sagen, hey, take it easy. Wann auch immer er kommt, ich bin bereit. Oder wann auch immer ich die Augen hier zumachen muss, ich bin bereit. Und da kann ich das sagen wie mit dem Vers aus dem Psalm 31. Meine Zeit steht in deinen Händen. Jesus, ich gehöre dir. Wann auch immer die Zeit ist. Das Wichtige ist, glaube ich, dass mein Leben aufgeräumt ist. Dass ich versöhnt bin mit Gott und dass ich versöhnt bin mit meinen Mitmenschen und dass ich versöhnt bin mit mir selber. Dann bin ich bereit. Und von daher ist es nämlich gar nicht so wichtig zu wissen, wann er genau kommt oder wann mein Ende ist. Das Entscheidende ist vielmehr meine Versöhnung mit Gott, mit meinen Menschen, mit mir selber. Und wenn ich da so rüber nachdenke oder vielleicht jeder für sich mal ein bisschen nachdenkt, kann man sich ja mal überlegen, gibt es vielleicht irgendwo einen Punkt, wo ich da nicht versöhnt bin? Wo ich vielleicht mit Gott mal noch was klären müsste? Wo ich vielleicht mit meinem Mitmenschen mal was bereinigen müsste? Oder mit mir selber? Es könnte die Adventszeit jetzt so eine gute Gelegenheit sein, da mal drüber nachzudenken und vielleicht auch mal irgendwas konkret anzugehen. Zu sagen, hey, jetzt ist Advent, Erwartungszeit, hey, ich will auch bereit sein. Eigentlich, ich glaube ja an ihn und ich bin ja mit ihm unterwegs, aber so ganz versöhnt bin ich vielleicht nicht. Das anzugehen, das nicht wegzuschieben. Man kann immer schön die Dinge verschieben. Aber Jesus sagt, seid bereit. Und genau deswegen ermutige ich auch heute Morgen, nicht zu verschieben, sondern anzugehen. Im Römer 14, Vers 8 heißt es, leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich, also ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das hat der Paulus gesagt und das wünsche ich mir, dass wir das auch sagen können, und zwar von ganzem Herzen. Ich bin versöhnt, ich gehöre dem Herrn. Jesus, du bist mein Herr. Du darfst kommen zu jeder Zeit, ich bin bereit. Jesus will mit diesem Gleichnis, was er erzählt, keine Panik verbreiten, sondern es geht um etwas ganz Schönes. Es geht um ein Hochzeitsfest. Es wird ein Hochzeitsfest im Himmel geben. Und jeder von uns, du und ich, wir sind eingeladen. Das ist das große Anliegen von Gott, dass du mit dabei bist. Er möchte dich holen zu seinem Hochzeitsfest. Du darfst dabei sein, aber du sollst auch dafür bereit sein. Und das ist der Punkt von diesem Gleichnis. Lasst uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns das so anschaulich machst in diesem Gleichnis, dass du wiederkommen wirst, dass du was Wunderbares vorbereitet hast. Ja, du wartest auf uns und wir wollen dabei sein bei deinem Hochzeitsfest. Und wir wollen bereit sein dafür, wann immer du kommst oder wann immer auch wir hier die Erde verlassen müssen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich für diese Bereitschaft. Dass du uns vielleicht auch zeigst im Leben, wo Punkte sind, wo wir nicht so bereit sind. Du kennst ja jeden Einzelnen von uns, du siehst uns ins Herz, siehst unser Leben und du willst uns helfen, da Dinge zu verändern. Ich bitte dich um Mut für jeden Einzelnen von uns, auch Dinge anzugehen, wo das sein muss. Ich bitte dich um deine Hilfe. Ja, aber ich bitte dich um ein fröhliches Herz, auf das, was in Zukunft auf uns wartet. Dass wir nicht Panik haben müssen, sondern dass wir uns freuen dürfen auf dich und auf die Begegnung mit dir. Amen.